Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Jeden Respekt davor, dass jemand sagt, so wichtig ist kein Job der Welt, dass meine Gesundheit darunter leidet. Und dann kriechen diese ganzen anonymen Typen und Frauen mit den Mistgabeln irgendwo heraus und stechen drauf ein.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ein anderes Beispiel ist, es gibt bei jeder EM oder WM Millionen Bundestrainer, die es alle besser wissen. Und genauso gibt es auch Millionen Kanzler und Kanzlerinnen und Minister und so weiter und so fort.
Ach, das ist schön, wenn man nur einen Teil dessen, was wir so vorher besprechen, einfach mal als Folge aufnehmen würden, dann hätten wahrscheinlich der eine oder andere bestimmt sehr viel Spaß. Machen wir vielleicht mal irgendwann in den Outtakes. Ach, wie schön. Und das ohne Häme, sage ich das. Hallo lieber Burak, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ja, ich hoffe ohne Häme. Aber das mit den Outtakes, du hast recht. Also es wird auf jeden Fall nochmal ein paar Klicks bringen.
Glaube ich auch. Wenn wir irgendwann mal Clickbaiting brauchen, du, dann nehmen wir einfach die Vorgespräche und spucken die einmal in eine Folge rein. Das ist doch gut.
Definitiv.
Sag mal, also Häme ist ja ein krasses Ding per se und man hat gefühlt den Eindruck, es wird immer mehr. Und wir wollen uns mal so ein bisschen drum kümmern und wollen einfach auch mal ein bisschen gucken, wer setzt sich denn eigentlich gegen diesen Häme-Effekt ein, der natürlich auch im Zuge der modernen digitalen Welt auch zunimmt und streckenweise auch deutlich sichtbarer wird, als es vielleicht ohne soziale Medien und ohne Digitalmedien und so weiter vorher so sichtbar war. Ich glaube, Häme gab es immer schon und auch genau in der Qualität und wurde natürlich auch immer wieder eingesetzt und auch immer wieder strategisch eingesetzt. Und was macht das eigentlich mit uns? Was macht das eigentlich mit Menschen? Was ist eigentlich dann eingepreist, teilweise zum Beispiel, wenn es um Prominente geht? Womit müssen die sich so beschäftigen? Mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch ganz normal im Alltag, wenn wir User sind von TikTok, Insta und Co., dann begegnet uns das natürlich immer und immer wieder, das Thema. Aber das ist ein Thema, das per se auch viele Facetten hat. Und dementsprechend, bevor wir da richtig eintauchen, natürlich die legendäre Frage. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Unerwartet, obwohl ich es natürlich auf dem Zettel hätte haben müssen. Aber wie es halt so ist, wurde ich von jemand anderem auf ein Jubiläum angesprochen. Nämlich von einem Mitarbeiter des Deutschlandfunks, der mich daran erinnert hat, dass Anfang Oktober, also beziehungsweise jetzt um die Zeit, sich die erste Blindenreportage Deutschlands zum 25. Mal jährt. Also sozusagen Silberhochzeit im Bereich Blindenreportage. Mhm. Und dazu muss man sagen oder wissen, und ich hätte das eben auch wissen können, dass ich damals der erste Blindenreporter Deutschlands war. Was? Und diese Blindenreportage am 5. Oktober 1999 bei der Partie SSV Ulm 1846 zu Gast in der Bayer-Arena gegen Bayer 04 Leverkusen. Damals als Blindenreporter der erste seiner Art eben in Deutschland übertragen durfte. Und der Deutschlandfunk hat sich gedacht, 25 Jahre Blindenreportage, da können wir mal einen Beitrag zu machen und dann eben den Don Corleone der Blindenreportage einmal ansprechen, den Paten. Genau. Und aber ich hatte das einfach überhaupt nicht auf dem Radar. Ne, und 25 Jahre, das ist natürlich schon ein tolles Jubiläum. Mittlerweile, ich glaube, das wissen auch unsere Follower seit der ersten Episode. Ich mache natürlich mittlerweile keine Blindenreportage mehr. Das Thema ist wunderbar von meinem Nachfolger kann man eigentlich gar nicht sagen. Der hat das auf ein anderes Niveau gehoben und das vor allen Dingen auch deutschlandweit wirklich ausgebreitet, nämlich der wunderbare Björn Nass, der das vor allen Dingen auch in Leverkusen federführend macht. Aber wie es nun mal so ist, ich war der Erste seiner Art und dann hat man sich gedacht, den Highlander, den interviewen wir dazu. Und das hat natürlich tatsächlich schon bei der Anfrage hat das die ein oder andere Blume in meinem Herzen blühen lassen, wenn ich bedenke, wie wir damals hemdsärmelig einfach gestartet sind. Einfach ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist, diese Spiele live neben den sehbehinderten und blinden Gästen übertragen habe. Und dass das jetzt im Grunde völlig normal ist und dazu gehört, dass eben Blindenreportage in den Fußballstadien, aber mittlerweile eben auch tatsächlich in anderen Sportarten, unter anderem, und das habe ich von Björn Nass erfahren, beim Eishockey auch angeboten wird. Und da stelle ich es mir zum Teil allein schon aufgrund der Spielgeschwindigkeit dann schwer für die Kollegen, die das tatsächlich im Rahmen der Reportage übertragen dürfen, schon sehr herausfordernd vor. Und aber umso schöner, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass das auf der einen Seite damals überhaupt angeboten werden konnte und zum anderen eben diese Entwicklung genommen hat. Und deshalb bedanke ich mich beim Deutschlandfunk, bedanke mich bei Björn Nass hiermit und habe mich sehr über die Anfrage gefreut. War auch einfach eine schöne Erinnerung und für mich natürlich mit sehr besonderen Emotionen verbunden.
Boah, da bin ich jetzt, also ich wusste, dass ich mit einem Prominenten einen Podcast mache, aber das ist ja nochmal, das ist ja nochmal eine Stufe, mehr geht ja kaum noch. Also wenn du mir jetzt irgendwann da kommst und sagst so, hast du vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler, den man heutzutage kennt, auch noch entdeckt, was mit Sicherheit der Fall ist, dann weiß ich auch nicht, was ich machen sollte. Dann.
Ich hab noch ein bisschen Popcorn und Konfetti in der Hinterhand. Boah. Also
das ist gut, das ist gut. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, also insofern verschießt dein Pulver nicht sofort.
3-4 haben wir noch bestimmt.
Ja. Wahnsinn.
Ja, wunderbar.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Blindenreporter-Legende.
Mhm. Ikone.
Und bei dir?
Quasi.
Ikone,
du bist ja quasi der Jürgen Klopp der Blindenreportage. Ja, bei mir. Boah, da krieg ich sofort wieder Husten. Bei mir, das war ein krasser Moment. Für mich jedenfalls war es ein kleiner Flashback in die Vergangenheit. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das passt dann auch so ein bisschen jedenfalls zu deinem Mental Health Moment der Woche. Es war so, dass ich in den 90ern meinen Zivildienst gemacht habe, weil ich damals irgendwie nicht wirklich eine gute Idee hatte, warum es sinnvoll ist, an irgendeiner Knarre zu üben und Panzer zu fahren, und habe gedacht, ich mache was Sinnvolles und gehe in den Zivildienst. Und da gab es eine Arbeitsgruppe für Integrationshilfen, und das war damals auch ganz neu. Da war die Idee von Studenten an der Uni, dass man behinderte Kinder in Regelkindergartengruppen integriert, was heute mehr oder weniger gang und gäbe ist, aber das war damals eben total neu. Und die brauchten einen Zivildienstleistenden. Also die Stadt hat dann das Uni-Projekt gefördert und auch finanziert, und somit kamen dann die Studenten in den Genuss, dass sie ihr eigenes Projekt wiedergefunden haben, finanziert durch die Stadt, und es wurde dann zum Leben erweckt. Und dafür brauchte man aber auch einen Zivildienstleistenden. Und da war ich der erste Zivildienstleistende der Arbeitshilfe für Integrationshilfen. Wenn ihr das hört da draußen, Birgit und Co., ich habe den Namen nicht vergessen, dann liebe Grüße an der Stelle. Und ich bin vormittags und nachmittags jeweils in unterschiedlichen Kindergärten gewesen und durfte mich vielmehr um die behinderten Kinder kümmern, um sie zu integrieren. Und da habe ich viel gelernt, und lustigerweise merke ich, ich habe freiwillig verlängert, muss ich noch dazu sagen, weil ich es so spannend fand und habe mal ganz kurz überlegt, ob ich so einen sozialen Beruf irgendwann auch wählen soll. Und hätte nicht geglaubt, dass einige Jahre vergehen müssen, um von dieser Arbeit wahnsinnig zu profitieren, nämlich gestern in der Arbeit mit meiner Tochter, die im Moment ihre Grenzen auslotet und auf dem Stuhl, also beim Essen, dann die Füße auf den Tisch legt. Und das geht jetzt seit ein paar Tagen so. Und dann sagst du natürlich das, was du sagst, bitte die Fische, bitte die Fische vom Tisch, genau.
Fische.
Bitte
die Fische von den Füßen vom Tisch.
Genau. Mhm. Genau. Und dann funktioniert das natürlich nicht, weil die Grenzen ausgelotet werden. Dann muss man dann eben den Tisch verlassen. Was dann in der Konsequenz natürlich auch zu viel Traurigkeit führt. Dementsprechend war es dann so, dass ich, das ist ganz lustig, weil hier die Tür gerade aufgeht, während
der hat dich gehört.
Ich glaube auch.
Der hat dich gehört. Der das redet ist, über mich.
Ja, ja. Das ist ganz lustig irgendwie. Vielleicht möchte ich sie mitmachen bei diesem Podcast.
Ja, klar.
Und, genau. Naja, jetzt geht die Tür wieder zu. Sonst hätten wir, das ist ja Magie, würde ich sagen. Magie ist das. Naja, also es war auf jeden Fall so, dass ich dann mich erinnert fühlte an diese Zeit damals. Und damals war es ein Ritual, dass in solchen Situationen wurden Kinder quasi dann einfach aus der Situation, sagen wir es mal so, entlassen. Und man redete mit ihnen und erklärte ihnen dann nochmal, warum das nicht so gut ist, was da gerade passiert ist. Und genau diese Technik habe ich dann auch wieder angewendet und sie saß dann auf ihrem Sessel und ich fing dann an zu weinen und ich habe ihr dann nochmal erklärt, worum es hier eigentlich ging. Das mache ich jetzt seit 2 Tagen. Das Ende ist offen. So richtig verstanden ist es noch nicht oder die Grenzen sind immer noch nicht so richtig verstanden.
Abgesteckt.
Abgesteckt, genau. Aber das Schöne ist, dass aber trotzdem merkst du, es kommt was an und es bleibt auch was hängen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis dann das Verständnis auch wächst, hoffentlich. Und aber schön ist eigentlich, dass du etwas mitnehmen kannst. Es sind ja ein paar Tage vergangen inzwischen, dass du was mitnehmen kannst, einfach was Gutes mitnehmen kannst aus dem, was du so aus dem Leben gelernt hast und das dann irgendwie immer noch anwenden kannst. Und das viele Dinge haben sich einfach total inzwischen erledigt, einfach auch an Erziehungsmaßnahmen. Aber trotzdem bleiben Teile übrig, die du immer noch für gut befindest und du kannst sie nutzen. Ich fand's, hab's total gefeiert. Weil es war nochmal, ich hatte das fast schon vergessen, wie das war. Natürlich bleiben da Erinnerungen immer hängen und auch sehr emotionale Momente, die ich immer mit mir tragen werde. Aber wenn du dann auf diese Art und Weise da wieder dran erinnert wirst und es funktioniert immer noch, obwohl du es schon lange, lange, lange nicht mehr erprobt hast, ist irgendwie ein schöner Moment. Macht irgendwie Spaß.
Ja. Toll, danke fürs Teilen.
Sehr gerne, sehr gerne. Burak, sind wir beide, also mal, wenn wir uns ganz ehrlich machen, sind wir beide ganz ohne Häme?
Nee.
Nee, sind wir nicht, ne?
Nee, sind wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Trotzdem, wenn man, wir sind ja schon, denke ich, relativ gut selbstreflektiert. Und wenn wir uns das schon eingestehen, dann macht es aber zumindest mal Sinn, vielleicht über Häme nochmal spätestens nach der Folge eben auch mal nochmal drüber nachzudenken. Es ist ja häufig so, es gibt ja so Begriffe, die verwendet man oder nutzt man auch in einem Zusammenhang, wenn es jetzt eben hämisch wird. Hämisches Klatschen zum Beispiel oder hämischer Beifall und so weiter. Das ist, glaube ich, somit die gängigste Floskel in diesem Zusammenhang. Hämisches Grinsen, sowas in der Art. Aber auch natürlich für die Folge habe ich mir die Mühe gemacht, Wörter aus dem täglichen Leben mal nach ihrer Definition nochmal anzuschauen. Und wenn man sich die Definition von Häme anschaut, das ist schon hart. Also es ist schon ein sehr hartes Metier, muss man sagen. Ich habe mal eine Zusammenfassung versucht zu formulieren, wo Häme als eine Form von schadenfroher, oft verletzender Kritik oder Verachtung die eine Person gegenüber jemand anderem empfindet oder äußert, bezeichnet wird. Sie kann auf vielfältige Weise wirken und hat tiefgreifende psychologische und soziale Auswirkungen. Mhm. Wenn du das liest, dann würdest du ja, also bei Jeopardy, würdest du wahrscheinlich nicht auf Häme kommen, ja, wie wir sie so alltäglich verstehen oder umgangssprachlich nutzen. Aber das ist eine Definition von Häme. Und ich finde, das liest sich schon hart.
Das ist der Faktor so. Ich bin auf das Thema gekommen durch einen Eintrag bei LinkedIn von Theodor zu Guttenberg, unserem ehemaligen Verteidigungsminister. Und der hat bei ihm gibt es immer relativ lange Abhandlungen bei LinkedIn, wenn er was von sich gibt. Und dann reicht, glaube ich, dieses Internet dann manchmal für ihn nicht aus, um das niederzuschreiben, was er da gerne von sich geben möchte. Und er hat einen Fall skizziert und hat daran auch das Beispiel Häme nochmal sehr deutlich gemacht. Da bin nicht immer bei ihm, aber da habe ich die ganze Zeit, habe ich mich dabei ertappt, wie ich mit dem Kopf genickt habe. Da ging es nämlich um Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, der zurückgetreten ist. Aus persönlichen Gründen, also aus psychischen Gründen. Und jeder, der so ein bisschen weiß, wie Politik funktioniert, und ich habe ja auch einen sehr, sehr engen Freund, Peter Tauber, Ex-Generalsekretär der CDU, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Und man muss aber auch sagen, da hat die Psyche dann das gemacht, wovor man am meisten Angst hat, nämlich sie hat dafür gesorgt, dass auch der Körper da nicht mehr richtig mitgemacht hat. Und mit Peter und zwischen Peter und mir ist schon eine ganz, ganz lange Freundschaft, wirklich über Entschuldigung. Sorry da draußen. Wird vielleicht in dieser Folge das eine oder andere Mal passieren. Ich bin ein bisschen erkältet. Wir kennen uns also fast schon seit 10 Jahren und damals haben wir uns kennengelernt, als die Bild-Zeitung über Peter herfiel und schrieb, wie kann es denn sein, dass der Generalsekretär von Merkel so einen Job hat und dann noch läuft, viel läuft und dann in den sozialen Netzwerken Dinge über seine Lauferei postet. Das ging ja nicht. Und das war eine richtige Kampagne. Und dann wurde es teilweise auch wirklich hämisch. Und man muss sagen, dass hat mich damals schon gestört und deshalb bin ich ihm ein wenig zur Seite gesprungen und damals war meine Kolumne noch bei der Welt. Und obwohl das auch Axel Springer ist, habe ich ein Gegenstück geschrieben zu dem, was die sogenannte Rote Gruppe da so von sich gegeben hat. Und das war der Beginn einer Freundschaft, das war deshalb einfach auch, der Impuls war diese Häme und wir wissen, wie der Boulevard sein kann, nämlich so sehr, sehr hämisch. Und naja, und jetzt hier ist es so in dem Fall gewesen, dass die Häme in den sozialen Netzwerken massiv war, bis hin zu, also wirklich diskriminierend, deshalb hat Kevin Kühnert ja irgendwann mal auch blank gezogen hat und auch sich geoutet hat und gesagt hat, dass er homosexuell ist und dann ist tatsächlich genau diese Tür aufgestoßen worden und man ist über ihn hergefallen auf eine ganz despektierliche und schlimme und üble Art und Weise. Und Karl Theodor zu Guttenberg hat darüber einige Abhandlungen geschrieben und auch sehr interessant und auch das wissenschaftlich ein bisschen hinterlegt. Und gerade dann, das musst du dir mal reinziehen, ich bin jetzt auch kein Kevin Kühnert-Fan im Sinne auch der politischen Arbeit, aber wie kann es sein, dass man einen Menschen so hämisch versuchen kann zu zerstören. Hast du da irgendwie Antworten?
Nee, also nicht Antworten im Sinne von, dass ich das erklären könnte. Das ist natürlich die Landschaft, über die man Häme ergießen kann, wie ich finde, sehr konzentriert. Also die politische Landschaft bietet nun mal sehr, sehr große Angriffsfläche. Das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass sie sehr oft in der Öffentlichkeit auftritt und meistens natürlich leider auch jetzt nicht zu Themen, die einen elektrisieren oder gar erotisch anmuten oder einen in einen eben in zu Freudensprüngen animieren. Mhm. Und leider nimmt auch jetzt speziell die letzten, muss man ja ganz klar sagen, gerade die letzte Nachwahlperiode ist natürlich so ein bisschen gepflastert von leider Gottes negativen Schlagzeilen und auch negativer Entwicklung. Gewisse Dinge kann man ja nun mal auch ganz einfach ablesen. Vor allen Dingen, wenn wir das Thema, hatten wir in einer der letzten Folgen ganz kurz, wenn man das Thema Wirtschaftswachstum nimmt, dann ist es natürlich schon unheimlich schwierig, dann auch nicht hämisch zu reagieren, wenn sich beispielsweise ganz vor kurzem betrachtet, unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hinstellt und einfach in nahezu jeder Gazette auftaucht mit den zitierten Worten, dass er einer der besten Wirtschaftsminister ist, die das Land je hätte und er das Land in Fahrt gebracht hätte. Und wenn sich jemand so dann wiederum artikuliert und gleichzeitig aber sehr, sehr viele Parameter, faktische Parameter nun mal genau das Gegenteil darstellen, dann ist es auch schwierig, nicht hämisch zu sein, im Sinne von, dass man zumindest mal anmerken darf, hey, das passt nicht. Also ich glaube, da gibt's Wahrnehmungsstörungen, entweder jetzt auf Seiten des einfachen Bürgers oder auf Seiten des einfachen Politikers. Und was wir auch beleuchten sollten im Verlauf, und das möchte ich so ein bisschen an diesem Beispiel direkt mit anknüpfen, ist das Thema Unterscheidung zwischen konstruktiver Kritik und Häme. Weil das ist natürlich auch ein schmaler Grat. Also wenn man jetzt am Ende sagt, der Herr Habeck sieht sich als Top-Wirtschaftsminister und dagegen gibt es nun mal viele Argumente, die das nicht bestätigen, dann kann man auf der einen Seite sagen, ja, das ist hämisch oder kritisch. Also das sollten wir auf jeden Fall nochmal vielleicht im Laufe dieser Folge vielleicht nochmal erwähnen und nochmal eintauchen. Aber diese verletzenden Dinge, ob jetzt einer in seiner Freizeit Hobbyhorsing macht, laufen geht, Bogenschießen, homosexuell ist oder aggressiver Single, ja, ich meine aber aller Liebe, das ist ja, um es auf den Punkt zu bringen, das ist nun mal privat. Ich finde es auf der einen Seite gar nicht so schlecht, dass die Leute das auch teilen, weil sie damit auch eine gewisse Nahbarkeit und auch eine gewisse, ja, wir sind zum Anfassen, ne, um es mal jetzt so ein bisschen plakativ darzustellen. Deshalb finde ich das gar nicht so verkehrt zu sagen, guck mal, wir sind auch nur Menschen. Und wenn das aber natürlich gegen einen angewendet wird und gleichzeitig dann auch noch die Arbeit kritisiert wird, für die jetzt Kevin Kühnert und Co. steht, dann wird es natürlich für diese Person schon schwierig, weil dann wird man privat angegriffen, man wird beruflich angegriffen, dann bleibt nicht viel viel Tanzfläche, um sich trotzdem noch einigermaßen vernünftig und gesund zu bewegen.
Ich will mich gar nicht so sehr abarbeiten an der Kevin Kühnert-Geschichte. Nur so viel, warum sie mich beschäftigt hat und beziehungsweise das, was zu Gutenberg da auch zum Besten gegeben hat. Es war eben so, dass er zwei Männer in der Kneipe getroffen hat, die auf übelste Art und Weise über den Rücktritt gehetzt haben und sich einfach nur hämisch ausgelassen haben, dann zu Gutenberg erkannt haben und gesagt haben, na, du kennst das doch auch alles, was meinst du denn? Du kennst den doch auch, das ist doch, gibst du uns nicht recht? Zu Gutenberg beschreibt das sehr klar auch, als dass er das als eine Art von Bitterkeit erlebt hat. Und genau das ist so ein bisschen auch das, was ich immer wieder und immer wieder auch erlebe und durch meinen Beruf in der Kommunikation auch immer mitbekomme, dass es eben wahnsinnig viele Menschen, die verbittert sind, gibt, die dann, also in diesem Fall war es so, dass sie wenigstens dann in der Kneipe auch das zum Besten gegeben haben. Da kennst du immer noch die Namen nicht, aber zumindest mal mussten sie sich dann oder haben sich dann geoutet, wiederum haben sich hingestellt und haben dann wenigstens das dann in der Kneipe live gemacht. Meistens passiert es ja anders. Meistens ist es ja so, dass da im Sessel gesessen wird und dann bei X mal schnell hämisch mitkommentiert wird und draufgeschlagen wird. Oder aber irgendwo sonst in den sozialen Netzwerken. Anstatt mit Klarnamen dann auch dafür einzustehen, was man da erzählt. Und so bekommt dann das Ganze eine Form von giftiger Essenz, so beschreibe ich das dann immer. Weil was passiert denn da? Ganz oft passiert, wenn wir über Häme sprechen, etwas, was ich zutiefst verabscheue. Nämlich, wenn Menschen Schwäche zeigen, werden sie dann darauf noch reduziert. Das ist wahrscheinlich in meiner Welt die erbärmlichste Form der Selbsterhöhung, die man so haben kann. Und jetzt muss man sich auch dann nochmal überlegen und dann wieder ein Stück zurück zu der Geschichte um Kevin Kühnert gehen, dass da jemand lange mit sich gerungen hat, bei so einem Job machst du nur, wenn du den aus Leidenschaft machst. Also da gibt's gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft, die deutlich besser bezahlt sind und deutlich entspannter sind als der Job des Generalsekretärs, so viel kann ich sagen.
Definitiv.
Und wenn du so einen Job nicht aus Leidenschaft machst, dann machst du ihn gar nicht. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, dieser Job, den ich über alles geliebt habe, für den ich 16 Stunden am Tag gearbeitet habe, für den ich kaum noch ein Privatleben hatte, bei dem sehr viel auf der Strecke geblieben ist und wo du andauernd in der Öffentlichkeit stehst und dann natürlich logischerweise auch immer wieder damit argumentiert wird, naja, aber du stehst in der Öffentlichkeit, so ist es auch der Job und dementsprechend ist dein Privatleben halt einfach auch ein Stück der Öffentlichkeit, weil du bist eine Person, die in der Öffentlichkeit steht und somit gelten da auch klare Regeln und Gesetze. Das mag sein, aber das ist eben nicht die Entschuldigung dafür, dass es eine Form von Häme dann ist, die niemand so hinnehmen muss. Und was ich eben schlimm finde, ist, dass in dem Moment, wo dann jemand die Stärke hat, zu sagen, ich lasse das alles hinter mir. Ich treffe sogar die Konsequenz, dass ich mich aus dem Bundestag verabschiede. Also ich ziehe mich komplett aus der Politik zurück, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Du hast das auch alles besprochen. Er hat das mit Lars Klingbeil besprochen. Er hat das sicher auch mit dem Bundeskanzler besprochen. Und zwar vorher. Und das ist bestimmt oft besprochen worden. Und dann machst du so einen Move, wo ich immer sage, jeden Respekt davor, dass jemand dieser in Anführungsstrichen Sucht entkommt und sagt, so wichtig ist kein Job der Welt, dass meine Gesundheit darunter leidet. Und dann, wenn du das tust, kriechen diese ganzen anonymen Typen und Frauen mit den Mistgabeln irgendwo heraus und stechen drauf ein. Das ist eine komische Mentalität, finde ich.
Ja, jetzt ist, ich meine, ich bin ja sehr romantisch und menschenfreundlich und versuche auch immer sehr optimistisch zu sein, aber ich müsste jetzt die Frage stellen, ist das nicht die Atmosphäre der aktuellen Zeit? Also letztendlich, es geht ja schon darum, grundsätzlich mal keine Schwäche zu zeigen. Mhm. Nach Möglichkeit, obwohl es sehr gefährlich ist, wie ich finde, nicht zu ehrlich zu sein in der Öffentlichkeit, weil alles, was man sagt, kann und wird gegen sie verwendet werden, nicht nur juristisch, sondern letztendlich auch im Schlagabtausch, wenn gewisse Dinge einfach nicht umgesetzt werden oder nicht umgesetzt werden können oder dürfen. Und ich denke, worüber wir uns, wenn wir mal bei dem Thema Politik bleiben dürfen, wenig Gedanken machen, ist, wie schwierig dieser Job am Ende des Tages schon ist. Ne? Also das ist ja ein anderes Beispiel, es gibt bei jeder EM oder WM Millionen Bundestrainer, die es alle besser wissen. Und genauso gibt es je nach Situation auch Millionen Kanzler und Kanzlerinnen und Minister und so weiter und so fort. Aber in dieser Situation, glaube ich, möchten tatsächlich die wenigsten stecken, zumal du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist jetzt finanziell betrachtet kein Traumjob. Ne? Es gibt sicherlich Jobs, die sind noch schlechter bezahlt, keine Frage, aber das ist mit Sicherheit kein Traumjob, wo man sagt, das mache ich jetzt mal 4 Jahre und danach bin ich durch. Und deshalb, man nimmt da schon viel in Kauf, gerade auch das Thema eben nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja kaum jemanden, der gerade bei Markus Lanz nicht gegrillt wird von den Politikern. Das ist ja eigentlich unglaublich, wie der fetzt, also wie der Gas gibt, teilweise in den Talkrunden. Das ist schon unglaublich. Und deshalb ist, glaube ich, eine Form, zumindest um dem Thema Häme, wenn man das Bedürfnis hat, sich in dieser Art und Weise auszuleben, sicherlich sein sollte, sich eben auch mal in die Situation des anderen hineinzuversetzen, bevor man feuert. Und man muss diese Person meiner Meinung nach nicht privat kennen und auch jetzt nicht eine Biografie noch gelesen haben, um zu entscheiden, kann ich mich da hämisch äußern, ja oder nein, sondern letztendlich ein Stück weit versuchen zu verstehen, wie schwer auch ein Rücktritt einer Person fallen kann. Und was die Gründe dafür sind, ob das dann der politische Misserfolg oder private Situation, gesundheitliche Themen, alles, was diese Person zusätzlich anführt, ist per se erstmal bewundernswert, weil man hätte auch sagen können, ich ziehe mich aus der Thematik zurück. Das ist ja auch eine häufige Floskel, die benutzt wird, weil man über die weitere Ausrichtung der Partei keine Einigkeit findet. So, pupp, da wäre man auch raus. Durch die Vordertür, hätte keine Gründe abgegeben und so weiter und so fort. Stattdessen muss man schon sagen, das haben die Grünen meiner Meinung nach ja auch in einer gewissen Art und Weise getan, dass man Stellung bezogen hat, dass man Konsequenzen gezogen hat und gesagt hat, so wie es läuft, ist es nicht gut und wir sind die Protagonisten, also ziehen wir uns zurück. Aber ich wiederhole das, was ich am Anfang meiner Sätze angebracht habe, nämlich ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeitgeist, dass man halt am liebsten ja einfach draufdrischt. Und das ist natürlich im Sport nicht anders, das ist in der Unterhaltungsbranche genauso. Wenn ich mir vorstelle, ich vermeide in den sozialen Medien jegliche Kommunikation zum Thema P. Diddy, ja, und die sogenannten White Parties und so weiter und so Freak-Offs und was, wie das alles genannt wird. Da wird natürlich am Ende des Tages was dran sein, weil es ja zu einer Verurteilung gekommen ist und der Kerl nun mal weiter in Untersuchungshaft verbleiben soll bis Mai 25. Aber es gibt natürlich streng genommen noch nichts Beweistechnisches, was zu einer Verurteilung reicht. Also deshalb muss man da auch vorsichtig sein. Aber wenn man bedenkt, was für ein gewaltiger Zirkus über dieses Thema aufgebaut wurde, und man vergisst bei der ganzen Kritik an P. Diddy und dem möglichen Rattenschwanz, der dahinter hängt oder hinterhängen soll, die potenziellen Opfer, also die sich bekannt haben, die letztendlich zumindest für die Erstverurteilung gesorgt haben, dass er eben in Untersuchungshaft verbleibt, aber auch für die ganz, ganz vielen Opfer, die schweigen. Und wenn man diese Themen mit Memes begleitet und hier noch ein Späßchen und da noch ein Cartoon und da noch eine Karikatur, dann geht das, denke ich, halt auch in die falsche Richtung. Aber nochmal, ich denke, es ist halt der Zeitgeist, und der wirft eher Fragen auf, als Antworten zu liefern.
Ja, eindeutig. Das denke ich auch. Ich denke aber auch, dass ich habe das Thema Schwächen angesprochen. Und wir sind jetzt hier so ein bisschen auch in der Grauzone, was ist dann letztendlich auch strafrechtlich oder überhaupt gerichtlich verfolgbar? Wo sind die Grenzen? Was ist dann wirklich ein rechtlicher Case? Was ist dann vielleicht einfach auch eine Form von Häme, die unter Satire gelabelt wird, keine Ahnung, also du bist ja dann wirklich sehr, sehr schnell in Bereichen, die am besten dann nur Gerichte klären können. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, sind das dann aber auch Beispiele, die in irgendeiner Form doch hoffentlich auch Veränderungen bringen. Also ich finde schon auch, dass Presse zum Beispiel die Pflicht hat, darüber zu berichten, gerne ohne Häme, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wir brauchen das in irgendeiner Form, damit unsere Gesellschaft auch mitbekommt, was da teilweise passiert. Für mein Dafürhalten ist es aber auch so, uns bringen die Endergebnisse nicht so viel, wenn wir den Weg dahin nicht beschreiben, der dann auch wiederum recht viel mit Häme zu tun hat. Denn, und du hast es ja richtig gesagt, solange niemand verurteilt ist, muss er sich auch erstmal nicht mit Häme auseinandersetzen. Darf er auch nicht. Danach auch nicht, weil es gibt einfach etwas, wenn wir jetzt von etwas Rechtlichem sprechen, da gibt es ein Urteil und dann gibt es ein Ergebnis, Punkt. Es braucht aber Häme nicht dafür, um diese Welt besser zu machen. Es braucht Häme nicht dafür, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Es braucht Häme eigentlich nur für Menschen, die sich nicht trauen, anderen das ins Gesicht zu sagen, was sie denken. Es ist für mich somit das Feigste, was es überhaupt gibt, ist Häme. Weil niemand auf Häme so richtig gut reagieren kann, weil Häme meistens irgendwo im Verborgenen stattfindet oder anonym. Und dann auch stattfindet eben in Bereichen, wo es um Schwäche geht. Du kannst auch diese gesamte Diskussion an Ricarda Lang festmachen, Bodyshaming, ohne Ende. Was ist über diese Frau gehetzt worden? Was ist über diese Frau Häme abgekippt worden? Wo man sagen muss, naja, hat jemand mal gefragt, warum Ricarda Lang ist? Hat mal jemand gefragt, wer da dahinter steckt? Heißt nur, weil man eine Figur hat, heißt das dann sofort, dass man eine schlechte Politikerin ist, dass man Deutschland nicht vertreten darf, dass man, keine Ahnung, also was da alles im Grunde genommen in Form von Häme, nicht so auf den Punkt, aber doch ganz klar gemacht wurde und ihr auch klar gemacht wurde, einer jungen Frau, die wahrscheinlich auch ihre Geschichte hat. Das finde ich ist ein sehr, sehr gutes Lehrstück, wie man nicht miteinander umgehen kann in dieser Gesellschaft. Und du hast ganz bestimmt recht, dass das ein Stück weit auch ein Zeitgeist ist, dass das auch ein Stück weit etwas mit der Kultur zu tun hat. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Auswuchs, finde ich, unserer Gesellschaft, ist das Thema Häme, weil es etwas zeigt. Mir zeigt Häme immer Hilflosigkeit. Mir zeigt Häme immer, dass Menschen nicht mehr weiter wissen. Mir zeigt Häme immer, dass Menschen lieber auf andere zeigen, weil sie es nicht mehr schaffen, auf sich zu gucken. Vielleicht noch weniger in diesen Tagen. Weil sie nicht mehr hingucken können. Weil sie es nicht mehr ertragen können. Teilweise sich selbst ertragen können. Und deshalb brauchen sie eine Form von, naja, nennen wir es Katalysator, anstatt sich doch mal einen gesunden Katalysator zu suchen. Wo ist das Problem, wenn meine Welt schlecht ist, mir einen Katalysator zu finden? Ob das Sport ist, Laufen, liebe Freunde da draußen, ist ein wahnsinnig guter Katalysator. Jede Form von Sport ist eine tolle Form von Katalysator. Verrückterweise Gespräche zu führen, Podcasts zu hören, sich zu bilden, alles Formen von Katalysatoren, die deutlich gesünder und auch sinnvoller sind als Häme. Ja, das ist bestimmt anstrengender, ne? Als sich irgendwo auf die Couch mit Chips zu setzen, einer Flasche Cola und mal schnell bei X mal ein bisschen was abzusondern oder als Ghost 576C irgendwo bei Focus Online, Bild.de, Süddeutsche.de, FAZ.net, was auch immer, als Troll mein Unwesen zu führen. Das ist schon eine sehr, 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 sehr bittere Form von Häme. Da gibt's Kanäle, wo ich immer denke, ja, dann seid doch hämisch. Dann kippt doch euren ganzen Scheiß mal nach außen. Aber dann steht doch wenigstens mit eurem Namen dazu. Dann schreibt doch wenigstens Klaus-Dieter Wegerich-Spitz aus Bliesmengen-Bolchen, dass du es bist, damit ich dir zurückschreiben kann, was du für ein Lappen bist. Das ist doch okay. Darüber können wir reden. Aber dieses anonyme Gepinsel, das verletzend ist und diskriminierend ist, das ist doch schier unerträglich. Also ich kann dafür keine Worte finden, weil es auch so toxisch ist und weil wir, glaube ich, unheimlich aufpassen müssen, wie wir miteinander umgehen. Und wir sind manchmal zu sehr auf der Fährte auch von sozialen Netzwerken und von Online-Plattformen und so weiter. Das beginnt doch eigentlich schon am Arbeitsplatz. Hinterm Rücken, was da an Häme abgekippt wird. Das beginnt in dem Moment, wo wir aus der Tür rausgehen und vergessen haben, unseren Hosenstall zuzumachen, weil es gerade mal stressig war und es wird gesehen. Natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das sind ja Alltagsmomente, wo wir, glaube ich, wirklich aufpassen müssen, wie wir miteinander sind, wie wir miteinander umgehen. Finde ich fast noch schlimmer, als immer wieder die sozialen Netzwerke zu bemühen, wo wir ja wissen, dass das ein Katalysator ist. Aber wie ist es denn, oder wie wäre es denn, wie verrückt wären wir denn, wenn wir im Alltag, anstatt Häme abzusondern, mit Menschen in den Dialog gehen, wenn uns was nicht passt, wenn uns etwas ärgert? Das ist das, was sich mir überhaupt nicht erschließt.
Aber dafür müsste man sich Zeit nehmen, dafür müsste man bereit sein. Man müsste bereit sein, auch im Rahmen eines Dialogs einzustecken. Weil der Standpunkt kann ja de facto falsch oder lückenhaft sein. Und ich denke, das möchte man nicht. Es ist schon einfacher, über die sozialen Medien zu kommunizieren. Es ist zwar eine sehr einseitige Kommunikation, wenn man einen Kommentar absetzt und jemanden halt abwertet. Aber es ist eine Form der Kommunikation, um nicht zu sagen eine toxische, zu der wir dann ja zu gegebenem Zeitpunkt auch nochmal Stellung beziehen. Und aber du hast die Medien natürlich angesprochen. Du bist ja auch ein ehemaliger Medienmann, beziehungsweise arbeitest ja immer noch mit Medien zusammen. Letztendlich ist es nun mal auch da sicherlich ein Ziel, Reichweite zu erzeugen oder eben Klicks und Aufrufe und gegebenenfalls eben auch Kommentare. Und das geht halt nun mal leider Gottes nicht, indem man die Sonne über jemandem erscheinen lässt, sondern eher eben einen Kübel Dreck ausschüttet, weil das letztendlich dazu führt, dass es zu einer Interaktion auf der jeweiligen Plattform kommt. Und auch das Thema mit Ricarda Lang und Bodyshaming, man kann das alles in einen Topf werfen, auch ihre Essgewohnheiten. Auch da gibt es ganz viele Memes, ne, wo man sieht, wie sie Fastfood isst. Aber ich meine, das machen viele. Das darf sie ja auch. Ist ja nichts, was verboten ist. Ja. Aber in dem Moment, wo man diese Person nicht inhaltlich, nicht im Rahmen der gebotenen Kritik mehr oder weniger diffamiert, zeigt das natürlich schon auch, aus welchem Holz man selber geschnitzt ist. Und das ist natürlich, wenn überhaupt, nur Treibholz, ehrlich gesagt. Und es zeigt vor allen Dingen, wie wenig Weitblick man hat, weil man hat sicherlich von der Statur her, gegebenenfalls vom Ausbildungsstand her, eventuell sogar von der Position, hat bestimmt jeder eine Ricarda Lang in einer dieser Facetten im Bekannten- oder Familienkreis, Kollegenkreis. Das heißt, in dem Moment, wo man über jemanden das Feuer eröffnet oder auf jemanden, und das vielleicht sogar in einer Gruppe, dann diffamiert man letztendlich auch andere Personen, die man vielleicht gar nicht hämisch betrachtet, aber wenn einmal die Schrottkugeln fliegen, dann treffen die nun mal auch Unschuldige. Und deshalb aus Neid oder Missgunst oder aus einem, wie ich finde, falschen Überlegenheitsgefühl sich leiten zu lassen, ist schlussendlich keine gute Visitenkarte. Und letztendlich geht es immer darum, wie man sich in der Öffentlichkeit darstellt. Und ich finde, soziale Medien ist auch eine Form der Öffentlichkeit. Mhm. Auch wenn man dort mit einem Pseudonym Ratte 48 oder wie auch immer sich nennt und dort eben seine Kommentare abgibt. Aber irgendeiner weiß, wer Ratte 48 ist. Und schlussendlich bekommt man da eben auch so seine Bewertung. Letztendlich ist ja auch die Frage, wie sollte man mit Helme umgehen? Und weil ich glaube, genauso wie du vorhin gefragt hast, sind wir völlig frei von Helme? Es ist natürlich auf der einen Seite so, dass wir sicherlich auch mal hämisch sind, aber dass wir auch mit Helme konfrontiert werden. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine besondere Qualität, mit dieser Thematik umzugehen, weil der Reflex ist ja häufig, dass man selber dann auch hämisch, sarkastisch oder sogar eben dann respektlos wird. So nach dem Motto, ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen. Aber ich glaube, auch da ist die beste Rache ist dann die, die gar nicht serviert wird. Und man sich letztendlich einfach denkt, meine Güte, wenn mich ein Esel tritt, ja, oder ein Hund beißt, da muss ich nicht unbedingt reagieren und darauf antworten. Ne? Ein Esel bleibt ein Esel und ein Hund bleibt ein Hund. Und Ratte 48 bleibt Ratte 48. Deshalb in dem Moment, wo man ein positives Selbstbild hat, sich eben nicht von den Meinungen und dem Verhalten anderer abhängig machen kann, ist das natürlich etwas, wo man Häme gegenüber auch eine gewisse Vergebung entgegenbringen kann. Und ich glaube, dass man so auch vielen den Zahn ziehen kann. Und ich finde, dass Personen, die in der Öffentlichkeit sind, teilweise auch mit dieser Häme direkt konfrontiert werden, entweder im Rahmen einer Kundgebung, einer Demonstration, einer Talkshow oder was auch immer, dass die schon teilweise sehr, sehr professionell reagieren und sich dann auch nicht emotionalisieren lassen oder aus dem Hinterhalt locken lassen nach dem Motto, ja, wenn jemand so mit mir redet, dem verpasse ich erstmal eine. Völlig egal, wie es um meine Position steht. Das können meiner Meinung nach auch Profitrainer sehr gut, weil die sich auch häufig hämischen Kommentaren und hämischen Fragen sogar ausgesetzt sehen. Und das ist schon, wie ich finde, eine sehr große Form der Disziplin, aber ich finde auch eine sehr große Form des positiven Selbstbildes.
Ich denke, dass also ich glaube, es ist unrealistisch, Ratte 48 irgendwann mal zu erledigen. Weil es wird immer eine Ratte 48 geben und du hast schon recht, Ratte 48 ist wahrscheinlich einfach auch als Ratte 48 ein Stück weit gefestigt in seinem Rattendasein. Dass es sehr, sehr viele Argumente geben muss, bis Ratte 48 zu Ratte 2 wird wenigstens. Und dann ist noch nicht mal klar, ob du dann die Häme ausgestellt bekommst. Also ich glaube, das ist so, dass sich daran abzuarbeiten, macht, glaube ich, energetisch gar keinen Sinn. Was wahrscheinlich viel mehr Sinn macht, ist etwas im Alltag zu tun, was vor allen Dingen dafür sorgt, dass du ein gewisses, gesundes Selbstbewusstsein hast. Ich glaube, Häme werden wir nur dann besiegen, wenn wir selbstbewusste Menschen haben, die vielleicht einfach auch sagen, hey, Ratte 68, wenn du etwas willst, dann musst du schon den Mund aufmachen und musst dich mal direkt vor mich stellen, ansonsten interessiert es mich einfach überhaupt gar nicht. Und das interessiert mich auch wirklich einfach gar nicht. Und solange man immer Dinge mit sich ausmacht und wenn man Dinge immer mitnimmt, egal ob man in den sozialen Netzwerken angegriffen wurde oder ob man spürt, dass im Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis gehetzt und man belächelt wird, vielleicht sogar, oder dass Häme hinter dem Rücken irgendwo ausgeschüttet werden oder wird, kannst du ja eigentlich nur für dich selbst sorgen. Und da sind wir ja wieder einfach auch ganz elementar bei dem Thema Mental Health. Wir müssen, glaube ich, viel mehr bei uns bleiben und sein. Wir haben leider in unserer Gesellschaft ganz oft den Fall, dass wir uns verleiten lassen und dass wir uns drängen lassen und dass wir uns manipulieren lassen, dass wir uns schieben lassen, dass wir uns jagen lassen, dass wir uns kritisieren lassen von Menschen, die uns überhaupt nicht kennen teilweise, die über uns urteilen, was ihnen nicht zusteht, falls sie uns nicht kennen. Dem sind wir wahnsinnig oft ausgesetzt. Und anstatt, dass wir nur bei uns sind erstmal und uns gar nicht auf diese teilweise auch niederträchtigen Geschichten einlassen, es ist so, dass wir darauf reagieren, dass es uns ärgert, dass es uns verletzt, dass es irgendwas mit uns macht. Anstatt fest davon überzeugt zu sein, nicht wir sind die, die da zum Opfer werden, sondern die, die die Häme abkippen, das sind eigentlich die Opfer. Und ihnen vielleicht einfach auch mit einer Art Mitgefühl und auch mit dem Gefühl, ja, das tut mir leid, dass du so bist, entgegenzutreten, würde sie wahrscheinlich schon auch deutlich entzaubern, weil ich glaube, niemand ist happy damit, hämisch zu sein. Niemand ist damit, und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, den du gerade eben noch mit hier reingespült hast, niemand ist stolz auf sich, neidisch zu sein und Dinge dem anderen nicht zu gönnen. Das ist leider in Deutschland weit verbreitet. Das ist in anderen Kulturen, soweit ich das immer mitkriege, ganz anders. Da freut man sich, wenn der andere was erreicht hat. Da freut man sich, wenn es dem anderen gut geht. Da freut man sich mit. Da ist man wohlwollend. Da feiert man vielleicht sogar noch ein Fest miteinander, weil jemand was erreicht hat im Leben, weil jemand sich was leisten kann, weil jemand hart gearbeitet hat und ein tolles Ergebnis geliefert hat. Das siehst du ja hier kaum in diesem Land. Wo wird denn derjenige gefeiert, der besonders gut gewesen ist in dem, was er da gemacht hat? Und ich meine damit nicht Milliardär geworden, sondern einfach die kleinen Alltagshelden. Wo sind die? Werden die so gefeiert wie ein Bundeskanzler, wie ein, keine Ahnung, Fitnesspapst oder wie, keine Ahnung? Nein, werden sie nicht. Werden sie nicht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir da viel mehr auf uns achten müssen. Puh, der Burak denkt und überlegt.
Nee, ich fand's wunderbar. Ich fand's wunderbar auch zusammengefasst und mündet in einem positiven Abschluss. Ich glaube, gewisse Dinge werden wir auch mit dieser einen Folge und mit unserem Podcast insgesamt auch nicht gänzlich verändern. Du hast vorhin gesagt, dass es gibt andere Kulturen, andere Länder. Da werden Personen bewusst gefeiert und man freut sich auch aufrichtig mit diesen Personen. Mhm. Diese Kultur haben wir eher spärlich, sagen wir es mal so. Es gibt schon ab und an Ausnahmen, aber ansonsten ist es eher spärlich. Aber letztendlich hat jede menschliche Natur ihre Verwurzelungen. Aber ich denke, der erste Schritt kann ruhig sein, dass man prinzipiell jemandem, der Verantwortung übernimmt für das, was er tut, und sei es teilweise auch nur für das eigene Leben, aber vielleicht auch tatsächlich für das Leben anderer, dass man dem einfach nur respektvoll gegenübertritt. Das reicht schon. Also Respekt ist schon ausreichend, ohne dass man das noch zusätzlich würdigen muss, ohne dass man es feiern muss, ohne dass man einen positiven Kommentar mit einem Emoji und einem Partyhut posten muss, sondern einfach nur respektieren, vielleicht sogar durch nichts tun und nichts sagen. Das reicht manchmal schon aus. Und dann werden wir schon einen großen Schritt weiter, damit sich vielleicht auch mehr Leute bewusst öffnen, ihre Erfolge und auch vor allen Dingen das, was sie dazu verleitet hat, Verantwortung zu übernehmen, mit noch mehr Menschen zu teilen. Weil ich glaube, dann können wir alle gemeinsam wachsen und eben auch für unser Leben, für die Entscheidungen unseres Alltags sicherer werden, verantwortungsvoller mit umgehen und uns vielleicht dann sogar selber abfeiern, wenn es kein anderer tut. Und deshalb habe ich kurz mal innegehalten, als du deine Zusammenfassung dargeboten hast. Und das trifft's. Das ist schon sehr gut.
Lieben Dank. Dann lassen wir es jetzt einfach so stehen. Du hast da auch nochmal perfekt ergänzt und glaube, dass wir da bestimmt das ein oder andere Mal nochmal in veränderter Form drüber sprechen werden. Und freue mich auf die nächste Folge schon. Da haben wir wieder ein Thema, das wir jetzt hier mal ganz kurz gestreift haben. Nämlich, wenn Menschen aneinander vorbeireden, toxische Kommunikation. Weites Feld auch. Und ich glaube, das kennt jeder aus dem Alltag. Egal ob im Job oder im Privatleben, dass man das Gefühl hat, boah, hier ist aber einiges nicht so richtig geil. Bin sehr gespannt, es war heute sehr geil, vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Danke, Burak.
Besten Dank, ich danke dir auch und eine schöne Woche, bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.